So, wir setzen fort. Wenn ihr auf diese letzte Seite von eurem Skript schaut mit dem Anhang da, ich spreche ein paar Punkte nur knapp an. Der Text selber ist nicht so schwierig, Römer 14 und 15. Es geht nur um diese grundsätzliche Frage, wie geht man trotz Verschiedenheit miteinander um und gleichzeitig, wo lässt sich das anwenden? Und auf dem Papier habt ihr den Punkt 2, so ein Dauerbrenner, eben diese Fragen der praktischen Frömmigkeit. Um die geht es hier in dem Text. Christen sind sehr verschieden im Blick auf ihre persönliche Lebensgeschichte, ihren individuellen Prägungen, sind unterschiedlich im Blick auf Kultur, Tradition und Mentalität, wie manche Lutheraner Gottesdienst feiern und wie Sudanesen das tun, das unterscheidet sich gewaltig. Herkunft führt zu bestimmten Überzeugungen, sodass jeder persönliche Tabus hat oder No-Gos, Dinge, die ihn massiv stören und beleidigen, wenn er sie sieht. Und Dinge, die sind ihm selbstverständlich. Ich bin in einer Zeit groß geworden, da war die Gitarre zum ersten Mal im Gottesdienst erlaubt. Ich bin katholisch vom Hintergrund, ist allerdings verjährt. Und da war das erlaubt, nur Orgel. Heute Gitarre, keine Frage. Ach, das waren Debatten damals, mein lieber Gesangverein. Und diese Frage ist, wie geht man jetzt mit den Dingen um? Soll jeder seine Freiheit leben, auch wenn es den anderen verletzt? Oder muss man auf das Gewissen des schwächeren Bruders Rücksicht nehmen? Das ist die Fragestellung. Drittens waren die Anwendungen heute, wie gesagt, ihr kriegt ja von mir Material, eine ziemlich lange Liste, wo das einfach eine Riesenfrage ist, wo betrifft das eigentlich uns heute? Grundsätzlich in dieser Frage, das wäre das vierte, das Oberthema ist Gesetz und Evangelium. Aber es geht, Entschuldigung, da fällt ein S, es geht nicht mehr um Fragen des Heils. Also beim Essen und Trinken geht es nicht mehr um Fragen des Heils. Wer hier ausschließend spricht, der sagt, also wer bestimmte Regeln und Gewohnheiten nicht einhält, das ist ein Fehlurteil. Das Heil entscheidet sich an Christus und seiner Person und seinem Werk. Nicht an der Frage, ob ich ein Kopftuch aufsetze oder ob ich Schweinefleisch esse oder Blutwurst. Es geht nicht um Fragen des Heils. Wichtig, viele der angesprochenen Themen sind nur mit solider Sachinformation zu entscheiden. Da wird es dann schwierig, denn da sind die Dinge sehr komplex in der Regel. Aber ich muss wissen, wie Lautstärke aufs vegetative Nervensystem wirkt. Das sind einfach Fakten, die muss man kennen. Oder ich muss wissen, was ein bestimmter Gebrauch von PC, Smartphone etc. mit meinem Hirn anstellt. Und da lohnt sich schon einmal, das ein oder andere schlaue Buch zu dem Thema zu lesen. Manfred Spitzer und Co. Digitale Demenz. Das macht was mit dem Hirn. Übrigens fängt das nicht erst jetzt an. Das ist auch dummes Zeug. Es sind immer die Erfindungen von heute, wo wir unsere Feindbilder haben. Die von gestern verwenden die meisten schon. Was der Fernseher macht, ist das Gleiche. Er zieht das Denken einfach zur Spotthaftigkeit. Und wer sich ein bisschen auskennt, wie sich die Schnitttechnik bei Filmen verändert hat, wie die Bildsequenzen immer kürzer werden und so weiter, wie das immer nur tak, 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 tak dahin geht. Ein MTV-Clip, da hast du also in einer Minute 60 Einstellungen. Ich weiß nicht, ob man das noch schaut, da habe ich zumindest kennengelernt. das erzieht das Denken zu einer Spotthaftigkeit und die verhindert, dass man längere, komplexe Gedankengänge verfolgen kann. Das ist einfach so. Und da muss man regelrecht umtrainieren. Wir werden es noch sehen, Römerbrief ist ein langer, großer, geschlossener Gedankengang. Und die Gefahr, dass man abhängt irgendwo, einfach weil man nicht gewohnt ist, solche langen, komplexen Gedankengängen zu folgen, sondern man ist mehr auf Spotthaftigkeit, mehr auf die Rosinen, mehr auf die Peanuts, mehr auf die Zuckerl, mehr auf die Goodies, das was kurz und schnell und locker geht. Wenn man darauf geeicht ist, dann tut man sich schwer, einen langen Gedankengang zu verfolgen. Ist für mich jetzt kein Werturteil, ich stelle das einfach nur fest, denn ich weiß, das ist das Problem. Also da muss ich mich von der Sache her informieren, damit ich sagen kann, ist gut, ist problematisch, ist schädlich, wie auch immer. Bestimmte C unter 4, bestimmte Inhalte und Wahrheiten des Evangeliums stehen in diesen Fragen nicht zur Debatte. Das ist nicht unserer Freiheit überlassen. Also alles, was mit Jesus Christus zusammenhängt, von der jungfräulichen Empfängnis angefangen, über seine Gottessohnschaft, über seine Wunder, über seine Auferstehung, über seinen Tod am Kreuz, über das, was er gelehrt hat, was zum Heil gehört, das ist nicht verhandelbar. Und wenn du in der Gemeinde rumhängen solltest, die einfach sagt, ja, die Schrift, das ist Menschenwort und vielleicht ist auch der ein oder andere göttliche Gedanke drinnen und irgendwo ist ein heilender Mythos, der da auf mich zukommt, dann würde ich sagen, verlass das Lokal. Also es gibt bestimmte Dinge, die nicht in die Freiheit und ins Belieben gestellt sind. Ist auch klar. Ähnliches gilt in der Ethik. Es gibt heute in der Schrift bis heute keine einzige positive Aussage zum Thema Homosexualität. Die suchst du vergeblich. Es gibt auch keine positive Aussage zum Thema Scheidung und Wiederverheiratung. Suchst du vergeblich. Wie man dann damit umgeht, ist eine andere Frage. Aber das ist nicht ins Belieben gestellt. Du kannst nicht hergehen und sagen, ja, das eine ist eine Gesellschaftsordnung, die hat sich so ergeben, die Dinge haben sich gewandelt und so weiter. Das haut alles nicht hin. Denn wäre das damals kein Problem gegeben, hätte es die Sachen auch damals nicht sagen müssen. Sie wurden gesagt, weil sie damals schon ein Problem waren. Und du findest auch keine Aussage in der Schrift, die sagt, Homosexualität ist eine Schöpfungsvariante. Egal, wie wir jetzt damit umgehen. Aber ich möchte einfach, dass man zunächst mal sagt, Schrift muss Schrift bleiben. Die Schrift muss sagen dürfen, was sie sagen will. Und wir dürfen sie nicht gegen den Strich bürsten. Das heißt, die 10 Gebote, nicht verhandelbar. Ja, alle diese Dinge, die muss man klar sehen, was nicht in die Freiheit eines Christenmenschen gestellt ist. Dann wiederum kann Paulus sagen, nichts ist unrein in sich selbst. Römer 14, Vers 13. Essen, da gibt es nichts Unreines mehr. Außer du hast den Apfel vorher nicht gewaschen, aber das hat er aufgehoben. Jesus hat es vorher schon getan. Nur ein anderer stößt sich halt daran, dass du etwas für rein hältst, wo er sagt, ii. Also aufpassen, was ist betroffen? Ja, und dann fünftens Regeln für den Umgang miteinander. Und da ist die oberste Regel wieder, was uns in Christus verbindet, ist immer noch und unendlich viel mehr, als was uns von unserer Kultur, Lebensgeschichte, Herkunft etc. je trennen könnte und dürfte. Ja? In Klammern, das dürfte vielleicht ergänzen. Wir sind in Christus eins. Und egal, wo jemand herkommt, das darf nicht trennend wirken. Beziehungsweise man kann schon sagen, ja gut, wenn es so wichtig ist, arbeitest du da drüben weiter, ich arbeite hier drüben, aber ich spreche dir nicht den Glauben ab. Und wir leben eine versöhnte Verschiedenheit, auch wenn es im Moment nicht miteinander geht, aber ich spreche dir auf keinen Fall den Glauben ab. Sonst landest du wieder im Gesetz. Was immer wir tun, es soll zur Ehre Gottes geschehen. und akzeptiere, dass Menschen aus verschiedenen Hintergründen, Prägungen kommen und daraus verschiedene Auffassungen und Überzeugungen entwickeln und mitbringen. Die haben das einfach so, bei denen ist das so. Ich nehme ganz was Einfaches. Es gibt Leute, die sind groß geworden in einem sehr sakralen Umfeld. Also da waren die Dinge heilig. Gotische Fenster, Lichteffekte und weihevolle Stille und so. Und da gibt es zwei Reaktionen. Der wird gläubig und sagt, mich bringt keiner mehr jemals in eine gotische Kirche rein. Ist eine Gruft. Der andere wird gläubig und sagt, nee, herrlich. Hier kann ich vertiefte Gotteserfahrung machen. Das gibt es in ganz verschiedenen Dingen. Und wir müssen das nicht beurteilen. Gern so oft wird dann polemisiert, ja, da, und ihr mit eurem Weihrauch und ihr mit einem, ja, lasst den, wenn ein Weihrauch riecht, dann lass ihn riechen. Meine Frau mag überhaupt keinen Weihrauch. Ich sage, herrlich, ich bin katholisch, aber jetzt verjährt. Und versteht ihr, dass man sich genau überlegt, worüber wollen wir uns aufregen oder zanken? Denn in Christus sind wir eins. Und er ist für die gestorben, die Weihrauch mögen, und für andere, die keinen leiden können. So, und jetzt ganz praktisch, der letzte Punkt hier drinnen. Wie gesagt, wir streifen es natürlich, aber es steht das Wesentliche drin. Nimm den anderen an, wie Christus ihn annehmen würde. Römer 15, Vers 7. Richtet nicht. Wobei richten, aufpassen, auch da muss man wieder einen Nebensatz hinzufügen. Etwas beurteilen heißt nicht es richten. Richten heißt im Grunde es der Urteilsvollstreckung übergeben. Richten heißt im Grunde das vernichtende Urteil sprechen. Und wer so denkt und wer so lebt und das sagt und das macht, der kann unmöglich gläubig sein. Das ist richten. Aber ich muss sehr wohl, wenn ich eine Andacht oder eine Predigt höre, muss ich auch sagen, dürfen, können, muss das auch sagen, Einleitung gut, Punkt 1 war auch fein, bei 2 hast du den Faden verloren und bei 3 warst du nur noch am Durchhangeln. Das ist nicht richten, sondern das ist einfach, dass man eine Performance beurteilen muss. Müssen wir im Haus die ganze Zeit machen. Wir lassen nicht jeden auf die Kanzel. Aber das ist nicht richten im Sinne von jemanden vernichten, sondern ich muss sagen, das ist nicht ausgewogen, das ist zu kurz gedacht, das ist zu wenig bildhaft oder das ist zu lang, was auch immer. Ich muss das beurteilen, ohne es mit dem anderen böse zu meinen. Also überlegen, was heißt richten. Jesus verbietet das Richten im Sinne von vernichten, von einem vernichtenden Urteil reden, im Sinne von den letzten Urteilsspruch fällen, im Grunde etwas tun, was nur Gott tut. Aber auch bei richtet nicht, das sind die Bandbreite dessen, was beurteilt werden muss, enorm weit. Ist so. Ich muss das Küche sagen können, Suppe war versalzen. Da kann jetzt nicht der Chefkoch kommen und sagen, richte nicht. Sage ich doch, mit dieser versalzenen Suppe richtest du mich zugrunde. Versteht ihr? Merkt ihr, wo der Unterschied ist? Das kann immer noch im Geist der Liebe passieren. Freundlich, aber klar und bestimmt. Und ich muss sagen dürfen, was Sache ist. Sonst wird das nichts. Also, sei selber gewiss. Also, weil man vorhin gefragt hat, wenn du etwas vertrittst, deine Meinung, dann sei dir gewiss und sag, warum du diese Meinung vertrittst. Dann musst du dich informieren und sagen, ich vertrete die Idee, dass es kein tausendjähriges Reich gibt, aus den und den und den Gründen. Sei deiner Sache gewiss. Ob es richtig ist, ist eine andere Frage. Oder Gericht ist immer nur Gottes Sache, steht hier, Römer 14, 3, 4 und 10. Den Schwächeren schonen und ehren. Und sei dem anderen kein Anstoß und sei ihm kein Ärgernis. Römer 14, Vers 13. Verletz den anderen nicht durch deine Freiheit, baut einander auf, handle du nach deiner Überzeugung. Römer 14, Vers 23, was nicht aus Glauben geht, ist Sünde. Und der Starke ist der mit der größeren Freiheit. Aber aufpassen, der Schwache ist deswegen nicht schlechter. Der Starke hat größere Freiheiten, aber ein Schwacher kann sehr viel ordentlicher leben. Und natürlich das Beispiel Jesu, auch noch einmal Römer 15, Vers 3. Auch Christus hatte nicht an sich selbst gefallen, sondern wie geschrieben steht, die Schmähungen derer, die dich schmähen, sind auf mich gefallen. So, ich wollte dieses Kapitel da zumindest, habt ihr was mitgekriegt oder was? Passt so einigermaßen? Ja, und dann weiterarbeiten, weitergraben. Enjoy. Wie gesagt, ihr kriegt die Manuskripte und könnt euch da noch weiter rein vertiefen. Aber ich möchte das in diesem Zusammenhang eben haben, denn es ist wirklich ein Anliegen des Paulus. Sagt er, wie können wir, die wir so verschieden sind, wie können wir mit einem Evangelium den Weg durch die Geschichte antreten? Wie geht das, dass wir mit einem Evangelium wirklich durchkommen, durch diese Welt kommen, ohne dass wir uns zerkriegen, zerspalten und so weiter? Und es ist zu vieles in der Kirchengeschichte auch gescheitert an Halbheiten, an vordergründigen Sachen. Natürlich auch an bösen Machtfragen und so. Aber Paulus sagt, nee, in Christus eins. Eine nächste Sache, das hatten wir, wenn ihr auf der Gliederung wieder auf Seite 1 geht. Wir bleiben gleich da hinten, vom Kapitel her. Diese schöne Frage, wer sind denn diese Christen von Rom eigentlich? Also Seite 1, Einführung, Punkt 4, Christen von Rom. In Rom ist Gemeinde entstanden, übrigens ohne Zutun des Paulus. Keine Gründung von ihm. Wahrscheinlich gehen die Hintergründe zurück aufs Pfingstereignis, wäre eine Möglichkeit. Das sind auch Juden und Judengenossen aus Rom da gewesen. Da sind welche gläubig geworden, haben das Evangelium mitgenommen nach Rom und haben das dort verbreitet und haben angefangen, Gemeinde zu leben. Also auf jeden Fall sehr frühe Beginne. Weiters auch interessant, das Römische Reich war gekennzeichnet durch eine enorme Mobilität. Das sind Soldaten, Kaufleute, Sklaven, das ging im Reich hin und her. Man weiß von Kaufleuten, die haben die Strecke von Caesarea Maritima in Israel nach Rom 60, 70 Mal zurückgelegt. Du hast ein Straßensystem gehabt, das war 300.000 Kilometer lang, davon 90.000 Kilometer top ausgebaut. Also das Meer war friedlich, ja. Seeräuber waren vernichtet und so. Das heißt, unheimlich viel Mobilität. Und Rom selbst glich so einem Herzen, das den Bloodstream durch den Körper gepumpt hat. Da kam es rein, da ging es wieder raus. Da kam es rein, da ging es wieder raus. Also entweder von Pfingsten her und dann viel Mobilität. Kaufleute, die das Evangelium weitergetratscht haben. Soldaten, die es gebracht haben. Sklaven, die es vermittelt haben. Lauter mögliche Wege. Erinnert euch Apostelgeschichte 8, Vers 4, für mich einer der tollsten Verse. Die, die zerstreut worden waren, predigten das Evangelium. Apostelgeschichte 8, Vers 4. Wer waren jetzt diese Christen? Nun, Vatikan gab es noch nicht, Peterskirche auch nicht. Die Gemeinde in Rom, oder besser sagt man, die Christenheit von Rom bestand wahrscheinlich aus etlichen Hausgemeinden, Hauskreisen und Hinweise dazu sind erkennbar im Kapitel 16. Ich sage gleich noch dazu, diese Hauskreise setzten sich aus Judenchristen und Heidenchristen zusammen, wahrscheinlich mehr Heidenchristen, zahlenmäßig, obwohl es in Rom eine große jüdische Kolonie gegeben hat von 40.000 Leuten, also 40.000 Juden in Rom. Aber die Gemeinde oder die Christen in Rom dürften mehr Heidenchristen gehabt haben. Allerdings die Judenchristen von ihrer Vorprägung her dominanter, lautstärker. Die Heiden, die sind einfach irgendwie so reingeschwappt worden. Judenchristen kannten die Schrift. Die Juden hatten das Alte Testament. Die Juden waren die Lehrer letzten Endes auch, weil sie ganz vieles eben gehabt haben. Und die spannende Sache ist natürlich, man kann von diesen Kreisen Spuren in Römer 16 entdecken. Und das schauen wir uns jetzt an. Römer 16 ist eine Grußliste. Und bei Grußlisten, da hängen die meisten gleich einmal auf und sagen, ach, das ist ungefähr so spannend wie das amtliche Telefonbuch. Ist allerdings Fehlurteil, würde ich mal sagen. Paulus erwähnt in Römer 16, nur in diesen ersten 16 Versen, 24 Namen, Freunde, Bekannte, Kontakte, 24 Leute mit Namen, die er da kennt in dieser Gemeinde. Merkt ihr diese ganze Mobilität, gell? Irgendwie dahin, er war noch nie dort, aber er kennt einen Haufen Leute. 10 dieser Namen beziehen sich auf Frauen. Von all diesen Frauen spricht Paulus mit größter Hochachtung. Alleine an Römer 16 kannst du das Bild von Paulus, dem Frauenfresser, streichen. Alleine Römer 16 würde ausreichen, um zu zeigen, dass Paulus ein absolut ungestörtes Verhältnis zum Thema Frau, Dienst und geistliche Verantwortung hat. So, wir schauen es uns an. Ich habe hier immer noch das Wort Hauskirche. Ich muss es ausbessern oder ich werde es dann in der Pause machen. Ich bin ein bisschen vorsichtig geworden mit dem Begriff Kirche. Aus dem einzigen Grund, weil er in der Schrift nicht vorkommt. Die Schrift kennt keine Kirche. Die Schrift kennt Kyriake nicht. Sie kann von Kyriakos Hemera reden, vom Tag des Herrn reden. Sie kann vom Herrenmahl reden. Das Kyriakos, das bedeutet, würde von auf Kirche hinweisen, dem Herrn gehörig, den Herrn betreffend. Kyriakos kommt nur 3-mal vor. Kyriake, Kirche als Hauptwort, überhaupt nicht. Und ich weiß heute, dass ganz viele Leute mit Kirche bestimmte Strukturen und Architektur verbinden, darum bin ich auch vorsichtig geworden. Das Wort in der Schrift ist Ekklesia. Koinonia. Also die herausgerufen, Ekklesia. Und das ist nicht Kirche, sondern das sind eben Herausgerufene. Das ist Gemeinde, Ekkaleo. Und Koinonia ist Gemeinschaft, Leute, die zusammengestellt werden. Ein Wort kommt nicht vor, ist Kirche. So, Schluss, hör ich wieder auf. Man kann 5 bis 7 Gruppen an solchen Hausgemeinden unterscheiden. Und jetzt lesen wir einfach einmal. Römer 16, Vers 1 und 2 habe ich euch die Phoebe schon kurz angezeigt. Wie gesagt, die im Dienst der Gemeinde von Kenchrä ist, diakonische Verantwortliche, und sie hat irgendwas in Rom zu erledigen. Nehmt sie auf im Herrn, wie sich's ziemt für die Heiligen, und steht ihr bei in jeder Sache, in der sie euch braucht. Denn sie hat auch vielen beigestanden, auch mir selbst. Ganz tüchtige Frau. Spannend. Und jetzt geht's dann los. Ab Vers 3. Grüßt die Priska und den Aquila, meine Mitarbeiter in Christus Jesus, die für mein Leben ihren Hals hingehalten haben, denen nicht allein ich danke, sondern alle Gemeinden unter den Heiden. Grüßt auch die Gemeinde in ihrem Haus. Also Priska und Aquila haben eine Ekklesia in ihrem Haus, im Oikos. Da haben sie also eine Gemeinde. Priska und Aquila sind dieses herrliche Power-Couple da, je nachdem, wie man zählt, aber so taucht 5-6 Mal im Neuen Testament auf und 3-4 Mal von diesen Vorkommen wird die Priska an erster Stelle erwähnt, scheint so die Frau gewesen zu sein, die in geistlichen Dingen aktiver, dynamischer gewesen ist. Aquila, das weiß man, das war ein Import-Export-Kaufmann und die sind auch öfters hin und her gezügelt, die findest du an allen möglichen Ecken. Aquila hat wahrscheinlich das Geld fürs Reich Gottes verdient, die Kohle fürs Reich Gottes verdient und die Frau hat es fröhlich verbrannt, irgendwie, wie auch immer. Jedenfalls, die haben eine Gemeinde in ihrem Haus. Die haben auch den Apollos die Wadeln für ihn gekriegt und ihm das Evangelium noch näher erklärt, aber das kennt ihr eh. Dann lesen wir mal weiter im Vers 10b, wir kommen noch einmal zurück, aber da mal. Grüßt Apelles, den Bewährten in Christus, grüßt die aus dem Haus des Aristobul. Also die Leute, Hoek Aristobulos. Die Frage ist, wer war Aristobul? Nun, das ist eine interessante Geschichte. Das war der Bruder von Herodes Agrippa. Also dieser Herodes Agrippa war in Israel König. Übrigens aufpassen, Palästina gibt es erst viel später, das sind unsere Bibel oft auch falsch bei den Landkarten tituliert. Jedenfalls war der Bruder des Königs da in Israel, der ein Teilreich zumindest gehabt hat. Und als Bruder des Königs hat er sich um Anliegen des Königs und Israels in Rom gekümmert. Das wäre also ein Haushalt gewesen, Konsulat, Botschaft, Handelsvertretung. Dieser Aristobul lebt dort als Privatmann, vertritt aber natürlich die Anliegen seines Bruders in Rom. Wäre also so ein Konsulat gewesen, Diplomatenhaushalt. Ich sage nicht, dass Aristobul selbstgläubig war, das können wir nicht sehen, aber aus seinem Haushalt eben. Sklavenarbeiter, Freigelassene, was gibt es? Und dann gibt es in Vers 11 noch eine spannende Notiz wieder. Grüßt Herodion, meinen Stammverwandten. Grüßt die aus dem Haus des Narzissus, die in dem Herrn sind. Wer ist Narzissus? Nun, er ist kein Dauerklient in einer psychotherapeutischen Behandlung, sondern Narzissus war ein Banker. Der hatte ein ausgesprochenes Händchen gehabt für Geld. Und ist unter Kaiser Tiberius schon freigelassen worden, weil Tiberius gesagt hat, was der Mann anfasst, wird zu Geld. Und Tiberius gesagt, weißt du was, ich brauche dich besser draußen, als wir hier als Sklaven. Lässt ihn frei, gründet ein Bankhaus und hat immer wieder den Kaiser dann finanziert. Den Kaiser war notorisch abgebrannt. So, das war dieser Narzissmus. Hat um diese Zeit nicht mehr gelebt, ist dann von Nero hingerichtet worden, ist eigentlich dumm gelaufen, blöd. Aber aus seinem Haus gibt es Leute, die gläubig sind. Hoek Narzissus. Also ein Diplomatenhaushalt, ein Wirtschaftsunternehmen, Aquila, hier jetzt ein Bankunternehmen. Wir haben noch mehr. Vers 14 im Kapitel 16, Asynkritus, Phlegon, Patrobas, Hermes und die Brüder bei ihnen, Adelphos, Sun, Autos. Heißt, vielleicht waren die genannten hier Älteste, nur vielleicht. Aber es werden 4 Leute genannt und die Brüder bei ihnen. Das wäre also die nächste Hausgemeinschaft. Und dann haben wir noch eine, die ganz klar zu entdecken ist. Übrigens, falls ihr mal ein paar prickelnde Taufnamen wollt, hier habt ihr ein paar, gell? Philologus, ganz leichter Rufname, Julia, Nereus, seine Schwester und Olympas und alle Heiligen bei ihnen, Hagios, Sohn Autos. Auch hier wieder, vielleicht Älteste oder auch nicht, man kann es nicht ganz genau sagen. Also 5 Gruppen, die ganz klar identifizierbar sind. Dann eine sechste Gruppe wahrscheinlich, Römer 16, 5b bis 10, diese Gruppe um Epinetus und Maria, ein ganz schöner Abschnitt. Also grüßt, Römer 16, Vers 5, Epinetus, meinen Lieben, der aus der Provinz Asien der Erstling für Christus ist, okay, Urgestein. Grüßt Maria, die viel Mühe und Arbeit um euch gehabt hat. Also die hat kräftig Hand angelegt. Kopos, anstrengende, ermüdende Arbeit ist hier im Griechischen. Grüßt Andronikus und Junias, meine Stammverwandten und Mitgefangenen, die berühmt sind unter den Aposteln und schon vor mir in Christus gewesen sind. Und da ist die ewige alte Streitfrage, diese Junias, ein Frauenname, ich sage ja, vieles spricht dafür, würde dann bedeuten, die Junias war auch eine Apostolin. Also diese Geschlechtergrenzen, die sich manche einfallen haben lassen, die sind vom Neuen Testament nicht verifizierbar. Frauen haben viel mehr an geistlichem Einsatz und Dienst gehabt und Verantwortung gehabt, als man sich das nachträglich zusammengereimt hat. Und hier wäre eine Apostolin. Priscilla ist eine führende Diakonin, Chef von einem diakonischen Werk. Priska mit ihrem Mann Aquila und dann die anderen, die Maria, die viel Mühe gehabt hat und. Also man kann dieses Bild nicht aufrechterhalten, dass die Frau das Heimchen am Herd gewesen ist. Allein in dieser Liste 10 Frauennamen. Und Paulus spricht von jeder mit größter Hochachtung. Also, grüßt Ampliatus, meinen Lieben, in dem Herrn. Übrigens, manche sagen, in dem Herrn, aha, die sind verstorben. Der ist im Herrn. Leute, ihr habt echt einen an der Waffel. Du kannst Sachen lesen in Kommentaren, wo du wirklich sagst, was grüße ich jemanden, der verstorben ist? Alter, aber es fällt manchen Leuten manches ein. Vielleicht auch noch eine Gruppe in Römer 16, die Verse 12 bis 13, diese Gruppe um Tryphena und Tryphosa, das ist eine ganz lustige Truppe hier. Und zwar ist, das sind zwei Namen, die bedeuten elegant und eitel. Ja, so habe ich es gelesen. Die in dem Herrn hart arbeiten, steht wieder Kopos. Anstrengende Arbeit. Zwei Frauen, deren Namen in eine ganz andere Richtung deuten. Ne? Elegant und eitel. In meiner Meinung, Privatexegese Schneck, nur meine Meinung, waren das die Begründerinnen von den Frühstückstreffen. Doch, Stil, High Heel, alles klar und eine klare Botschaft von Christus. Geht doch. So, gehen wir zu. Aber zwei Frauen, die eben mit ihrem Namen in eine ganz andere Richtung deuten würden und trotzdem sagt Paulus, die haben hart gearbeitet. Die haben was begonnen. Da ist viel gelaufen. Und du weißt jetzt nicht, wie viele Leute da jeweils an anderen da noch drangehangen sind. Nur als Nebengedanke, es sind Hausgemeinschaften, Hausgemeinden, kleine, größere Kreise, wie viele am Ende es gewesen sind, können wir nicht sagen. Die Sache mit den Katakomben als Treffpunkt ist eher zweifelhaft. Später konnte es Zufluchtsort sein, so hat man sich zum Teil relativ normal in Häusern getroffen, nicht an den Beerdigungsplätzen. Katakomben waren Beerdigungsplätze, ja. So. Also, das war diese Christenheit in Rom. Und ich würde sagen, das ist für meine Begriffe durchaus eine spannende Angelegenheit, sich das einmal anzuschauen, wie sich das zusammengesetzt hat. Ja. Ja, der dürfte. Ja, da weiß man auch was. Ihr kriegt es als Manuskript. Ich habe alle Namen durchgefutzelt und geschaut, wo ihre Querverbindungen sind und wo sie vorkommen. Es wäre spannend, mal aus den ganzen Namen da und dem Mittelmeerraum eine Landkarte zu machen, wer da wo auftaucht und wohin geht und so weiter. Da würde man, es wäre eine eigene spannende Sache, aber in diesem Leben vielleicht nicht mehr. Habt ihr's? Bin ich verständlich? Ja, nicht alle nicken. Ja. Ihr sagt mir, wenn ihr irgendwo abhängt oder wenn ich irgendwo zu schnell bin. Ich stiefel in dem Brief seit 40 Jahren fast herum und da kann man schon einmal den Kontakt zur Basis verlieren. Übrigens, ihr müsst eines wissen bei mir. Wenn ich Scherze mache, ist alles gut. Wenn ich förmlich werde, wird es gefährlich. Nee. Also das nur zu Rom, dass man das auch mal gesehen hat, habe ich gesagt, Judenchristen, viel Einfluss. Rom, 1,5 Millionen Einwohner, ca. 40.000 Juden. Und ganz wichtig, dass man das weiß, die Heiden brauchen die Juden, um das Evangelium zu verstehen, habe ich schon gesagt. Den Heiden fehlt der ganze Hintergrund. Wenn du, weil du ein Beispiel gefragt hast, wenn du einem Heiden sagst, Tempel, du bist ein Tempel Gottes, dann denkt ein Heide womöglich an Tempel, an Aphrodite-Tempel, denkt an einen Tempel von Zeus, denkt an irgendeine Klitsche. Nein, wenn der Paulus Tempel sagt, dann muss der Heide wissen, Hintergrund der jüdische Tempel, nicht irgend so ein dorisch-ionisch-korinthisches Teil. Ja, das ist Unterschied griechisches Denken. So, das hatten wir. So, jetzt lasse ich was weg, da blutet mir das Herz, vielleicht kommt es wieder, aber ich... Wir gehen zum Teil 2 auf unserer Gliederung und schauen uns den Aufbau des Briefes an. Ist schon Pause, oder? 3 Minuten. Das zweite ist nach der Einführung Thema und Aufbau des Briefes. Und das steht im Klartext jetzt drauf. A, Thema, und zwar das Evangelium von Jesus Christus. Du hast im Kapitel 1, in den Versen 1 bis 7, eine Vorstellung von Jesus. Und du hast dann in Römer 1, die Verse 16 bis 17, das Thema oder das Werk. Ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist eine Kraft Gottes, die selig macht alle, die daran glauben, die Juden zuerst und ebenso die Griechen. Denn darin wird offenbart die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, welche kommt aus Glauben in Glauben, wie geschrieben steht, der Gerechte soll aus Glauben leben. So, diese beiden Verse sind im Grunde die erweiterte Überschrift für den ganzen Brief. Und alle wichtigen Themen und Abschnitte klingen hier an. Das heißt, du kannst den Brief total gut nach diesen beiden Versen gliedern. Und da steht unter B, Aufbau des Buches. Und das Erste, was wir sehen werden, es ist Evangelium für alle. Schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist eine Kraft Gottes, die selig macht alle, die daran glauben. Und der erste Abschnitt in diesem Brief, ich habe die Referenzen genau angezeigt, da wird Paulus sich gründlich damit beschäftigen, dass Juden und Heiden das Evangelium brauchen. Jeder braucht das Evangelium. Juden und Heiden sind unter der Sünde. Keiner ist gerecht. Keiner erfüllt den Standard. Keiner packt's. Haben Juden einen Vorzug? Nein. Wir haben soeben bewiesen, Römer 3, Vers 9, dass alle Juden wie Griechen unter der Sünde sind. Und damit sind alle dem Zorn und dem Gericht Gottes verfallen. Und wir sehen es gleich noch. Der Abschnitt fängt völlig anders an, als wir das normalerweise gewohnt sind. Bei uns fängt Evangelium immer damit an, Gott liebt dich und hat einen Plan für dein Leben. Paulus sagt, der Zorn Gottes wird vom Himmel her offenbart über alles gottlose Wesen und alle Ungerechtigkeit. Und dann ist er 3 Kapitel lang damit beschäftigt, klar zu machen, dass jeder heilsbedürftig ist. Alle verloren sind. Keiner davon kommt. Jeder das Evangelium braucht. Und dieses Evangelium ist erstens wirklich ein Evangelium für alle. Wir machen Pause und gucken uns die nächsten Abschnitte dann an.